Eine Frau wird erdrosselt, ausgeraubt und anschließend geht ihre Wohnung in Flammen auf. Doch das ist erst der Anfang. Schon bald zittern die noblen Damen der Stadt, denn die Bürgerin von Wien zieht ihre blutige Spur durch die luxuriösen Wohnungen. Jede könnte die nächste sein. Kann die Mörderin rechtzeitig gestoppt werden? Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ich muss mich bei euch bedanken. Ich habe in den letzten paar Folgen ja immer geraunzt, dass die Werbeeinnahmen des Podcasts eingebrochen sind und dann habe ich euch um Spenden gebeten. Ja, was soll ich sagen? Eure Unterstützung war einfach großartig und es kamen tatsächlich so viele Spenden herein, dass ich endlich meinen alten Lamborghini durch einen neuen ersetzen kann. Ja, nein, Spaß, ich habe mir natürlich keinen Lamborghini gekauft, ich fahre ja nur Bentley. Nein, tatsächlich habt ihr mir sehr über eine schwere Durststrecke geholfen. Es scheint sich jetzt gerade ein wenig zu bessern, hoffen wir, dass das so bleibt. Vielen Dank an euch alle jedenfalls, ein kleines Dankeschön überlege ich mir noch, ich habe da auch schon eine Idee. Außerdem habe ich euch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Es wird nämlich einen ersten Live-Podcast von Mörderisches Österreich geben. Und zwar wird dieser am 20. November stattfinden. Na, da ist noch ein bisschen Zeit. Ich sage es nur jetzt, damit ihr euch schon Urlaub eintragen könnt, weil die Reise könnte ein bisschen weiter sein. Wir werden uns nämlich in der Gemeinde aufhalten, wo sich das Verbrechen ereignet hat. Jetzt will ich nicht zu viel spoilern, aber wir werden uns in den wunderschönen Ort Windigsteig im Waldviertel begeben. Naja, und da gab es einst eine sehr dramatische Geschichte, die ich euch gerne in Form eines Live-Podcasts näherbringen möchte. Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt mir bitte ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Der Eintritt ist frei, aber es gibt nur begrenzt Plätze. Ja, und wenn Interesse besteht, dann würde ich auch anbieten, dass wir kurz vor der Aufzeichnung, also vor Aufzeichnungsbeginn, das wird wahrscheinlich um 19 Uhr am Abend sein, dass wir vorher vielleicht eine Art kleines Hörertreffen machen und wir können uns ja den Schreckensort dann direkt vor Ort anschauen. Mal schauen. Also wenn Interesse besteht, meldet euch. Heute wird es etwas wilder als in der letzten Episode, denn heute wird gewürgt, was das Zeug hält. Dabei haben wir es mit einer Täterin zu tun, der man solche Taten gar nicht zutrauen würde. Das ist der Fall von Leopoldine Kasperek, der Bürgerin von Wien. Wien im Jahr 1916. Es ist der 16. Februar 1916. Der Erste Weltkrieg tobt und in Wien merkt man schon, ja, das geht wohl nicht so gut aus für das Großreich des Kaisers. Die Männer sind an der Front im Osten, wo sie ziemlich sinnlos sterben, unter anderem, weil sie sich im Matsch nicht bewegen können, weil sich ihre Schuhe auflösen. Findige Betrüger hatten dem Wiener Kriegsministerium Schuhe für die Soldaten verkauft, doch statt den angeforderten Ledersohlen haben sie billigen Pappendeckel eingearbeitet. Sobald die Soldatenstiefel mit Feuchtigkeit in Kontakt kamen, naja, also das passiert halt irgendwann früher oder später, lösten sie sich sofort auf. Deshalb lief gerade gegen die Täter ein Prozess wegen Verbrechen gegen die Kriegsmacht des Staates. Die Zeitungen waren voll mit solchen Berichten. Und weil die Not groß war, bestand die zweite Hälfte der Zeitungsartikel aus Berichten über Gewaltverbrechen. Davon geschah nämlich in Wien zu dieser Zeit eine ganze Menge. Auch über tragische Todesfälle wurde berichtet, wie etwa jenem in der Erzbergstraße 1 im 3. Wiener Gemeindebezirk. Da kam es nämlich zu einem Brand. Rauch quoll aus den Fenstern auf die Straße. Die Feuerwehr wurde gerufen und konnte den Brandherd rasch finden. In der Wohnung der verwitweten Marie Wurisch war das Feuer wohl ausgebrochen. Und die alte, gebrechliche Frau dürfte es nicht mehr rechtzeitig aus der Wohnung geschafft haben. Ihre verkohlte Leiche lag neben dem Federbett. Dort dürfte auch der Brand ausgebrochen sein. Vielleicht hat die alte Dame eine Petroleumlampe angezündet und diese mit ins Bett genommen. Naja, daraufhin ist die wohl umgefallen und hat das Bett in Brand gesteckt. Die alte Dame bekam das wahrscheinlich sogar noch mit, versuchte zu fliehen und wurde aber durch die Rauchgase bewusstlos und blieb neben ihrem Bett liegen. Tragisch, aber nicht ungewöhnlich. Die Zeitungen waren voll mit ähnlichen Berichten. Damals starben viele, vor allem ältere Menschen, bei derartigen Zimmerbränden. So zumindest stellt sich das Bild den Ermittlern dar, die kurz darauf in der Wohnung eintreffen. Das war, nachdem die Feuerwehr abgezogen war. Naja, klarer Fall, Case closed, Feierabend und wir gehen auf ein Bier. Wäre da nicht einem Polizisten etwas Seltsames aufgefallen? Er konnte an der verkohlten Leiche der alten Frau etwas Ungewöhnliches feststellen. Die Verbrennungen waren zwar stark, aber der Hals der Dame schien so, als hätte er eine Furche, die einmal noch dazu rund um den ganzen Hals ging. Na, das schaut doch sehr nach einem Strangulationsmal aus, denkt sich der Ermittler. Ein Polizeiarzt wird gerufen und der stellt fest, oje, das ist keine gewöhnliche Brandleiche. Er ordnet eine Obduktion der Toten an. Die Ergebnisse lagen dann auch schnell vor. Die Tote hatte deutliche Strangulierungsfurchen am Hals. Der Tod ist durch Ersticken eingetreten. Aber in der Lunge wurden keine Rauchgase gefunden. Das heißt, die Leiche ist nicht durch den Brand gestorben. Nein, die Leiche ist schon tot. Das heißt, die Tote, die Frau, ist nicht durch den Brand gestorben, sondern sie war schon tot, bevor das Feuer ausbrach. Die Strangulierungsmale waren zudem so tief, dass der Täter besonders starke Kraft angewendet haben muss, wie es im Obduktionsbericht heißt. Na super, aus einem fast schon alltäglichen Zimmerbrand wurde also ein Mord. Die Ermittlungen. Die Polizei sucht jetzt nach einem Mörder, der sehr kräftig gewesen sein muss. Naja, das ist jetzt noch keine solide Täterbeschreibung. Auch die Aussagen der Nachbarn bringen die Ermittler nicht besonders weiter. Nein, die alte Witwe hat keinen merkwürdigen Besuch empfangen in letzter Zeit. Da gingen keine komischen Leute ein und aus. Die alte Frau lebte bescheiden und zurückgezogen. Einen Raubmord schließen die Ermittler auch aus. Das Opfer trug nämlich noch seine Halskette und bei den Löscharbeiten wurde auch die Geldbörse der Toten gefunden. Darin sind 630 Kronen, also nach heutigem Geld rund 1300 Euro. Naja, die hätte ein Einbrecher doch nicht einfach liegen gelassen. War es also eine Tat aus Hass? Naja, die alte Frau Wurisch, die hatte keine Feinde. Hinweise auf ein Sexualverbrechen gab es auch keine. Na super, das heißt, die Ermittler haben gar nichts. Sie wissen, dass ein Mord passiert ist, aber sonst gibt es keine einzige verwertbare Spur. Das ist jetzt die Definition von im Trüben fischen. Und ihr True Crime Psychos wisst natürlich, wie solche Fälle ausgehen. Den Ermittlern bleibt nichts anderes übrig, als auf Kommissar Zufall zu hoffen. Ach so, ein geschicktes Madel. 2 Monate vergehen, die Polizei kommt in den Ermittlungen der ermordeten Marie Wurisch nicht weiter. Der Fall wandert zwar nicht zu den Akten, es wird aber nicht mehr aktiv ermittelt, weil es eben keine neuen Erkenntnisse gab. Es ist der 27. April und Leopoldine Ahrensdorf hat endlich eine Haushaltshilfe gefunden, also ein Dienstmädchen. Die Frau Ahrensdorf ist ebenfalls schon fast 80 Jahre alt und braucht dringend Hilfe. Deshalb hat sie ein Inserat in der Zeitung aufgegeben, dass sie eben ein Dienstmädchen sucht. Das war damals nicht ungewöhnlich. In Wien gab es zu dieser Zeit noch einen regen Dienstbotenmarkt, also eine Art Jobbörse für Haushaltshilfen. Mehr dazu nachher im Klugschiss. Eine junge Frau hat sich gemeldet. Die ist 22 Jahre alt, sehr schlank und zierlich gebaut. Ja, was heißt zierlich? Die Frau ist kaum 1,60 Meter groß. Aber sie hat ein bildhübsches Gesicht. Die Dienstmagd stellt sich als Leopoldine vor. Na, das gefällt der Frau Ahrensdorf. Schließlich heißt die auch Leopoldine. Na, so ein Zufall. Die alte Dame ist die Witwe eines Majors der K&K-Armee und mit einer durchaus recht ansehnlichen Witwenpension gesegnet. Sie lebt allein in einer großen Wohnung in der Kirchengasse in Neubau, also dem 7. Bezirk von Wien. Na, und das Mädchen? Ja, die stellt sich gar nicht so schlecht an. Die Leopoldine hat eine sanfte Stimme und spricht leise. Und sie ist recht geschickt beim Putzen, Waschen, Aufräumen und was man halt sonst seine Dienstmädchen machen lässt. »Ich fange am besten gleich an«, sagt die Leopoldine. Eigentlich hätte sie ihre neue Tätigkeit und ihren neuen Wohnsitz eben bei der Frau Ahrensdorf sofort melden müssen. Da nehmen wir es in Österreich nämlich genau. Der Staat will nämlich zu jeder Zeit von jedem Bürger wissen, wo er sich aufhält. Ja, das ist auch der Grund, warum ihr im Hotel immer diese nervtötenden Zettel für die vorläufige Meldung ausfüllen müsst. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die schon jemals irgendwer irgendwann angeschaut hat. Und ihr dachtet, euer Smartphone spioniert euch aus. Tja, nein, das hat die österreichische Obrigkeit auch schon vor 110 Jahren wunderbar gekonnt. Na egal, die Leopoldine sagt, das mit der Meldung, ja, das machen wir morgen. Das machen wir morgen alles korrekt und das passt schon. Aber jetzt lege ich da jetzt mal im Haushalt der alten Frau Ahrensdorf los, denkt sie sich. Ja, und die alte Witwe, die schaut ihrem neuen Mädchen 2 Stunden lang bei der Arbeit zu, beschließt, dass ihr das ein wenig zu langweilig ist und geht stattdessen lieber aus dem Haus. Na, ich versteh's, sie kann wohl den Anblick von hart schuftendem Pöbel nicht ertragen. Was die Frau Ahrensdorf gemacht hat, nachdem sie die Wohnung verlassen hat, ist leider nicht überliefert. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie das getan hat, was alte Frauen in Wien bis heute machen, den ganzen Tag im Kaffeehaus sitzen und dort Tratsch und Klatsch verbreiten. Als die alte Dame mit Mehlspeis essen, Kaffee trinken und Gossip verbreiten fertig ist, kehrt sie in ihre Wohnung zurück. Sie öffnet die Tür und tritt ein. Komisch, vom arbeitenden Gesinde fehlt wieder jede Spur. Tja, tolle Zeiten haben wir. Niemand will mehr was hackeln. Da fällt der Frau Ahrensdorf fast das Monokel aus dem Auge. Sie hatte nicht wirklich ein Monokel, das weiß ich. Die Schreibtischlade ist aufgebrochen. Die zeitgenössischen Berichte schreiben übrigens, die Schreibtischlade war erbrochen, was ich recht lustig finde. Nein, es hat niemand in den Schreibtisch gekotzt, sondern der war eben gewaltsam geöffnet worden. Na, dieses Luder von einem Hausmädchen hat sie bestohlen. Tatsächlich war es ein kleines Vermögen, das die Haushaltshilfe mitgehen hat lassen. 1.395 Kronen in bar fehlen. Das sind fast 3.000 Euro nach heutigem Geld. Dazu kommen noch Wertpapiere im Wert von 15.000 Kronen, das sind rund 32.000 Euro, und auch diverse Silbergerätschaften, was immer damit gemeint ist, na, auch etwa um die 15.000 Kronen. Außerdem fehlt ein Depotschein im Wert von 48.000 Kronen, das sind über 100.000 Euro. Also alles in allem wurden Wertsachen im Wert von ca. 165.000 Euro gestohlen. Das ist zumindest das, was die alte Frau Ahrensdorf bei der Polizei erzählt. Tatsächlich dürfte der Wert der gestohlenen Gegenstände deutlich niedriger gewesen sein, wie sich später herausstellen wird. Der tatsächliche Wert der Sachen dürfte eher bei 16.000 Euro gelegen haben. Naja, aber immerhin, auch das ist ja noch eine sehr stolze Summe. Na, wie denn die Dame geheißen hat, wollen die Polizisten von der alten Frau wissen. Leopoldine, sagt sie. Na, und wie nun? Na, das weiß ich nicht. Auch die berechtigte Frage des Polizisten, warum sich die frisch eingestellte Hausmagd nach nur 2 Stunden alleine in einer Wohnung mit unglaublich vielen Wertsachen lässt, wo sie noch nicht einmal ihren Namen kennt, ja, auch diese Frage kann die Frau Ahrensdorf nicht beantworten. Tja, die High Society, die kümmert sich halt nicht um Belangloses wie die Namen ihrer Angestellten. Ja, wie die Frau ausgeschaut hat? Ein hübsches Gesicht, zierlich, sehr klein, Anfang, Mitte 20. Naja, auch keine Personenbeschreibung, nach der man jetzt ein Phantombild anfertigen könnte. Der Polizist nimmt die Anzeige natürlich dennoch auf. Die hatte damals sogar eine eigene Kategorie für Hausbedienstete mit langen Fingern. Also die Polizei hatte eine eigene Kategorie. Das wurde damals als Dienstdiebstahl eingestuft. Die Berichte über ein diebisches Hausmädchen haben sich in letzter Zeit komischerweise gehäuft. Ein Regimentsarzt hat schon im Jänner angezeigt, dass ihm Wertpapiere und ein Säbel gestohlen wurden. Bei einer Trödlerin wurde eine Geldbörse mit 500 Kronen gestohlen. Und es kamen immer mehr Anzeigen herein. 3 Monate nach dem Diebstahl bei der Witwe Ahrensdorf wurde einer Frau aus der Struhgasse auf ähnliche Art, 83 Kronen, die Handtasche und ein Damenmantel aus Gummi gestohlen. Kinky. Ja, und so weiter und so fort. Die Personenbeschreibung in allen Fällen, eine kleine, zierliche Frau, hübsches Gesicht, Anfang, Mitte 20. Die meisten Diebstähle wurden in der Gegend um die Landstraße Hauptstraße verübt. Tja, eine Seriendiebin war damals auch nicht ungewöhnlich. Was die Ermittler noch nicht wussten, die diebische Leopoldine, das zarte Dienstmädchen, war auch eine Mörderin. die Würgerin. Es ist der 21. August 1916, da kommt die 80-jährige Cecilia Hölschel auf den Gendarmerieposten. Die alte Dame berichtet von einer ungeheuerlichen Tat. Sie wurde in ihrer Wohnung in der Weiburggasse überfallen von einem Dienstmädchen. Das Mädchen hatte sie gerade erst eingestellt. Die machte sich sofort an die Arbeit. Doch als die alte Frau nicht hinsah, schlich sich das Dienstmädchen von hinten an sie heran, legte ihr plötzlich einen Strick oder eine Schnur um den Hals und zog zu. Die alte Dame hat sich noch gewehrt, aber es half nichts. Irgendwann verlor sie das Bewusstsein, berichtet sie dem staunenden Polizisten. »Da schauen's her«, sagt sie und zeigt dem Gendarmen die Male an ihrem Hals, die der Strick hinterlassen hat. Von der Täterin fehlte jede Spur, genauso wie von den Wertsachen der alten Frau. Na, und wie die Dienstmagd ausgeschaut hat? Sehr klein, zierlich, sehr hübsch, Anfang, Mitte 20 Jahre alt. Einen Namen wusste die Dame nicht. Moment, eine alte Frau, die mit einem Strick gewürgt wurde? Da gingen im Wiener Sicherheitsbüro die Alarmglocken los. Das klingt doch nach demselben Vorgehen im Fall des Mordes im April, als eben die alte Dame erdrosselt wurde und zur Vertuschung der Tat ein Feuer gelegt wurde. Naja, jetzt beginnen die Ermittler langsam schon die Punkte zu verbinden. Die Seriendiebin hat wahrscheinlich auch Marie Wurisch umgebracht. Die Cecilia Hölschel, die hatte wohl nur Glück, dass sie mit dem Leben davongekommen ist. Doch die Fahndung nach der räuberischen Dienstmagd verläuft ohne Ergebnis. Die Dienstmagd des Todes. Die Geschichte der Bürgerin von Wien machte die Runde. Gleichzeitig geht bei alten Damen die Furcht vor der diebischen Hausmagd um. Auch Stefanie von Mack, eine höchst adelige und höchst greise Dame, auch die ist vorsichtig geworden. Sie ist nämlich gerade auf der Suche nach einer Dienstmagd, weil ihr bisheriges Mädchen gekündigt hat. Es ist der 10. September 1916 und es läutet an der Tür der noblen Wohnung in der Nibelungengasse 7. Tja, ein Hausmädchen hat sie nicht mehr, also muss die alte Frau von Mack selbst die Tür öffnen. Ja, dieses Personal heutzutage, alles muss man selber machen. So tief sind wir gesunken. Eine Frau von Mack muss selbst das Türklingeln beantworten. Unfassbar. Naja, hoffentlich ist das wenigstens eine Bewerberin für den Dienstmädchenposten. Vor der Tür steht eine junge, hübsche Frau, Anfang, Mitte 20. Eher schmächtig, was heißt schmächtig, ist richtig klein, aber sie ist sehr elegant gekleidet. Na, die kommt fix nicht als Dienstmädchen daher, denkt sich die Frau von Mack. Die ist ja viel zu gut angezogen. Und nein, das denke ich mir nicht aus, das wird sie nämlich später noch so aussagen. Kommen Sie wegen der Anzeige? Fragt Frau von Mack. Nein, nein, sagt die hübsche Frau. Ich komme, damit ich Sie warne. Ja, vor was denn? Na, vor einem diebischen Hausmädchen. Sie haben sicher die ganzen Geschichten gehört, sagt die junge Frau. Und sie fügt hinzu, und ich weiß, wie sie heißt. Die Täterin, das ist die Marie Nekic. Die hätte ich gestern als mein eigenes Mädchen einstellen wollen. Aber sie hat mir all meinen Schmuck gestohlen, berichtet die junge Dame Ungeheuerliches. Und Sie, Frau von Mack, Sie haben ja selbst ein Inserat aufgegeben, dass Sie selbst ein Mädchen suchen. Naja, und jetzt ist die Nekic auf dem Weg zu Ihnen und will sich bei Ihnen einschleichen und Ihnen Ihre Wertsachen stehlen. Ja, und vielleicht würgt sie sie auch noch. Frau von Mack muss sich setzen. Blanke Furcht steigt in ihr auf. Die Nekic, die Dienstmagd des Todes, und die ist auf dem Weg zu ihr. Na, zum Glück bin ja ich da, sagt die junge Frau. Wissen's, draußen auf der Straße, da wartet auch ein Polizeiagent, dass die Nekic daherkommt. Wenn sie gleich hier an der Wohnungstür läutet, dann gebe ich dem ein Zeichen und der kommt und nimmt die Nekic sofort fest, erzählt die 20-jährige Frau. Frau von Mack fällt ein Stein vom Herzen. Na, was für ein Glück. Draußen wartet die Polizei und hier ist die liebenswürdige Dame, die sie vor der Nekic, dieser Dämonin, beschützen wird. Was für eine Liebenswürdigkeit, dass Sie mich warnen, sagt die Frau von Mack und bittet die junge Dame herein. Und sie bringt ja auch Getränke. Da setzen Sie sich zum Fenster, damit Sie gleich sehen, wenn die Nekic kommt. Die unbekannte junge Frau nimmt Platz und während sie auf das Eintreffen des Teufels in Dienstmädchengestalt warten, beginnt die junge Frau nicht zu plaudern. Ja, ihr Vater ist Offizier auf Fronturlaub, der muss aber heute wieder einrücken. Oh je, der Arme. Aber ich will sie gar nicht aufhalten, sagt die junge Frau irgendwann, die komischerweise ihren Namen immer noch nicht genannt hat. Ich kann ja auch alleine warten, bis die Nekic, dieser Weibsteufel, daherkommt. Die alte Frau von Mack ist dankbar und setzt sich im Nachbarzimmer an den Schreibtisch. Was genau sie da gemacht hat, ist nicht überliefert. In einem Bericht steht sowas davon, dass sie irgendwelche Lebensmittelbezugsscheine ausgeschnitten hat, aber es ist auch in Wahrheit egal. Denn plötzlich spürt sie, wie sich eine Schlinge um ihren Hals legt und schon wird ihr schwarz vor Augen. Stefanie von Mack kommt Stunden später wieder zu sich. Sie liegt auf dem Boden, ihr ist entsetzlich elend, wie sie später aussagen wird. Alle Glieder schmerzen, sie kann alleine nicht mehr aufstehen. Sie kriecht auf allen Vieren zur Eingangstür und ruft im Stiegenhaus um Hilfe. Ihr Nachbar, ein Gesangslehrer, eilt zu ihr und leistet erste Hilfe, so gut er kann. Als es der Dame etwas besser geht, rennt er auf die Straße und informiert einen Sicherheitswachmann. Ein Arzt wird geholt und der untersucht die Frau von Mack. Sie hat blutunterlaufene Augen, Hämatome im Gesicht, die Augen sind zugeschwollen und sie blutet aus der Nase und dem Mund. Und sie hat Strangulierungsmale um den Hals. Und sie hatte linsenförmige Einblutungen unter der Haut, eine ganz klare Verletzung bei Strangulierung. Die Frau Mack hatte Glück, dass sie überlebt hat. Aus der Wohnung fehlen Kronen im Gegenwert von etwa 120 Euro. Und die Angreiferin hat der bewusstlosen Frau von Mack die Ringe von den Fingern gezogen, darunter der Ehering mit dem eingefassten Saphir. Außerdem fehlte eine kostbare Taschenuhr, die dem verstorbenen Gatten der alten Dame gehörte, und auch ein Tischthermometer hat sie mitgehen lassen. Und die Täterin hatte auf der Flucht wohl ihr Dienstbotenbuch verloren. Darin stand ihr Name, Marie Nekic. Die junge Frau hat also gar nicht versucht, sie vor dem Scheusal der Todesbotin Nekic zu schützen. Sie war Marie Nekic. Die Polizei hat also eine Täterin, die Würgerin von Wien, der Weibsteufel, die mordende Dienstmagd aus der Hölle. Bald wird ihre Schreckensherrschaft enden und die alten Damen von Wien können erleichtert aufatmen. Ja, wie praktisch, dass im Dienstbotenbuch der Marie Nekic auch ihre aktuelle Wohnadresse stand. Landstraße, Hauptstraße Nummer 1. Die Polizei stürmt die Wohnung und findet eine Frau, die überhaupt nicht klein, zierlich und auch nicht Mitte 20 ist. Die echte Marie Nekic ist auch gar nicht verdutzt, dass die Polizei dasteht. Na, endlich kümmert sich mal wer um den Diebstahl ihres Dienstbotenbuches, den sie schon vor Wochen angezeigt hat. Verdammt, wieder nix. Na, wer ja das Dienstbotenbuch gestohlen hat, wollen die Ermittler wissen. Na, so eine junge Frau, schlank, sehr zierlich, klein, hübsch, hübsches Gesicht. Anfang, Mitte 20 Jahre alt. Kommissar Zufall. Zwei Tage später erscheint ein sehr aufgeregter Möbelhändler bei der Polizei. Der Herr Grünauer heißt er und auch er berichtet Ungeheuerliches. Bei ihm war vor 14 Tagen eine junge, hübsche, sehr zierliche Dame, die hat Möbel im Wert von satten 1400 Kronen bestellt, also knapp 3000 Euro. Naja, der Grünauer, der ist nicht deppert und verlangt von der jungen Frau natürlich eine Anzahlung. Bargeld habe ich keines, sagte die Dame. Sie greift in ihre Tasche und legt dem Fachmann für feines Mobiliar ein Sparbuch hin. Da sind 1200 Kronen drauf. Das lasse ich Ihnen als Sicherheit da, sagt die Frau mit ihrer sanften, engelsgleichen Stimme. Aber es folgt die eindringliche Bitte, er solle das Buch vorerst nicht einlösen. Grünauer willigt ein. Doch ein nagendes Gefühl der Unsicherheit lässt ihn nicht los. Getrieben von einer stillen Vorahnung entschließt er sich, die Gültigkeit des Sparbuches bei der Bank überprüfen zu lassen. Ja, und dort erfährt er, was er ohnehin schon geahnt hat. Das Sparbuch wurde als gestohlen gemeldet und ist gesperrt. Nun geht er damit zur Polizei. Die wollen wissen, wie denn die Kundin heißt. Die Antwort des obersten Domizilgestalters: Na, Leopoldine Kasperek heißt die. Und das Sparbuch, na, das stammt aus einem Diebstahl, der räuberischen und überaus gewalttätigen Dienstmagd zugeordnet werden kann. Treffer! Beim Namen Kasperek, da klingelt bei den Ermittlern dann noch etwas. Aber warte mal, sollte die nicht eigentlich im Gefängnis sitzen? Die wurde doch wegen mehrerer Einschleichdiebstähle verknackt. Die Polizisten fragen nach und erfahren, dass die gute Dame ihre Haftstrafe nie angetreten hat und deshalb nach ihr gesucht wird. Na passt, jetzt kommen eben noch einige Einbrüche, zwei gewalttätige Raubüberfälle, Brandstiftung und ein Mord dazu. Ein Polizeibeamter wird mit dem Fall betraut. Aber anstatt direkt zu Kaspariks Wohnung zu eilen, begleitet er Grünauer zunächst zurück in sein Geschäft. Naja, und wer marschiert da herein? Niemand Geringeres als Frau Kasparek selbst kommt in den Laden. Naja, wegen ihrer bestellten Möbel wäre es gewesen. Die Frau Kasparek, die hat ein sehr hübsches Gesicht, sie ist sehr klein, sehr zierlich und gebrechlich und sie spricht mit einer, naja, sehr angenehmen, leisen Stimme. Den Polizisten kann das wenig beeindrucken, der nimmt die Frau sofort fest und der Grünauer hilft ihm dabei. Die beiden Männer zerren Leopoldine Kasparek in ihre Wohnung, also nicht in ihre Wohnung der beiden Männer, sondern in ihre Wohnung, also in die Wohnung von der Kasparek. Während der Polizist sich in der Wohnung auf die Suche nach Diebesgut macht, wird Kasparek selbst in einem Zimmer eingesperrt. Na, da kommt sie nicht mehr raus. Da dringt aus dem Nebenzimmer ein herzzerreißendes Geräusch. Das Wimmern und Weinen eines kleinen Kindes, vielleicht etwa 1,5 Jahre alt. Aufgebracht, getrieben von panischer Sorge, will sie in das Nebenzimmer stürzen. Sie ruft flehend, um Gottes Willen, mein Kind! Die beiden Männer, völlig überwältigt im Mitleid, folgen ihr. Doch das ganze Drama war gespielt. Anstatt zu ihrem Kind zu eilen, rennt Kasparek zum offenen Fenster und springt hinaus. Ja, aus dem ersten Stock auf die Straße, in die Freiheit. Während die Verfolgungsjagd auf der Straße beginnt, setzen die Beamten ihre Untersuchung in der Wohnung fort. Und dort machen sie beunruhigende Entdeckungen. Eine Uhr mit einer markanten Glaskugel und ein Tischthermometer. Das sind genau die Gegenstände, die wenige Tage zuvor einer gewissen Frau von Mack gestohlen wurden. Zufällig. Ja, nun wird alles in Bewegung gesetzt, um die flüchtige Frau zu fassen. In allen Bezirken werden Streifen losgeschickt. Die Donauposten werden alarmiert, also quasi die Wasserpolizei. Man befürchtet, Kasparek könnte sich in die Fluten stürzen, um Selbstmord zu begehen. Häuser von Verwandten und Bekannten werden observiert. Die Umgebung von Kaspareks Wohnung wird genauestens überwacht. Zwei Polizisten nehmen sogar einen Fleischergesellen mit, der die Gesuchte zufällig kennt. Und dann um 6:30 Uhr die entscheidende Sichtung. In der Landstraße Hauptstraße, nahe dem Markt bei der Rochuskirche, entdeckt der Gehilfe die flüchtige Frau, ziellos umherirrt. Da, das ist die Kasparek! Die Handschellen klicken, Frau Kasparek ist gefasst. Auf der Polizeiwache legt sie ein umfassendes Geständnis ab. Die Überfälle auf Frau von Ahrensdorf, auf die Geschirrhändlerin Hölschel und schließlich der Raub bei Frau von Mack. Sie gesteht einfach alles. Das Sparkassenbuch, das ihr zum Verhängnis wurde, hatte sie von 200 auf 1200 Kronen selbst gefälscht. Schon bald können ihr die Ermittler den Mord an Marie Burisch nachweisen. Blöderweise hatte Kasparek nämlich immer ein paar Stricke dabei. Naja, falls man mal schnell jemanden erwürgen muss. Servus Poldi. Leopoldine Kasparek war ein uneheliches Kind. Ihr Vater starb und ihre Mutter heiratete später einen anderen Mann. Sie wurde nicht im Elternhaus, sondern bei ihrer Großmutter aufgezogen und kehrte erst im 16. Lebensjahr nach Hause zurück. Das Leben daheim war schwierig. Ihre Mutter wollte nicht, dass sie dort blieb. Schon als Kind stahl sie von ihrer Großmutter nach eigener Aussage, um sich bei fremden Leuten Liebe zu kaufen. Ja, in Wahrheit hat sie sich Unterwäsche davon gekauft. Ihre Großmutter hat ihr jedoch verziehen. Ihre Jugend wird vom Staatsanwalt als sorgenfrei beschrieben, ohne Kampf ums Brot oder schlechte Beispiele, aber mit einer schon damals hervortretenden, verbrecherischen Veranlagung. In der Schule zeigte sie hohe Intelligenz, rasche Auffassungsgabe und sie verstand es vorzüglich, sich beliebt zu machen. Im Alter von 9 Jahren machte sie eine Scharlacherkrankung durch, die auch ihr Herz angriff. Sie litt außerdem unter Gelenksrheumatismus und später kam ein hysterisches Leiden hinzu. Es ist natürlich völliger Bullshit, aber damals dachte man noch, die Frauen, die sind alle kompliziert. Das heißt, die müssen ein hysterisches Leiden haben. Sie beschrieb sich selbst als verbittert und sehr leicht aufgeregt, eben aufgrund ihrer Beschwerden. Naja, das hysterische Leiden halt. Ihr Stiefvater betrieb ein Kaffeehaus. Dort lernte sie den Kellner Franz Kasperek kennen. Sie lebte ein Jahr mit ihm zusammen und heiratete ihn im August 1914. Die Heirat fand am Morgen der Geburt ihres Kindes statt, das im Mai, also zur Tatzeit, etwa 1,5 Jahre alt war. Ihr Mann, Franz Kasperek, war bei ihren Eltern angestellt. Ihre Eltern waren gegen die Ehe und zogen ihre Hand von der Tochter ab, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt. Also die Eltern haben sie mehr oder weniger verstoßen, weil sie einen Kellner geheiratet hat. Ihr Mann rückte einen Tag nach der Hochzeit an die Front ein. Sie lebte vom Unterhaltsbeitrag für sich und das Kind. Und sie erzählte ihrem Mann von einer Erbschaft, die sie angeblich erwartete. Naja, in Wahrheit stammte das Geld aus ihren Raubüberfällen. Sie wurde bereits am 10. September 1915 zu 2 Monaten Kerker verurteilt, wegen Diebstahls von Schmucksachen im Wert von 220 Kronen, also so um die 500 Euro. Diesen Diebstahl hat sie blöderweise bei ihren Chefleuten begangen, weil sie war damals wieder als Kellnerin in einem Kaffeehaus tätig. Naja, den Job war sie dann recht schnell los. Naja, und insgesamt werden ihr jetzt 16 Einbrüche, Diebstähle, darunter 3 Raubüberfälle, Brandstiftung und ein Mord zur Last gelegt. Darunter auch eine Verleumdung, weil sie Marie Nekic ihre Taten unterschieben wollte. Die Untersuchungshaft. Leopoldine Kasperek wird in U-Haft gesteckt. Dort verhält sie sich, naja, originell. Sie plant jedenfalls ihre Flucht und hat auch schon einen Plan ausgetüftelt und der ist hieb- und stichfest und wasserdicht. Sie verschluckt einen Esslöffel. Gegenstände zu verschlucken ist ja eine bis heute sehr beliebte Methode von Gefangenen, damit sie ins Krankenhaus kommen. Denn vom Krankenhaus kann man viel leichter fliehen als aus dem Gefängnis. Zumindest hält sich dieser Glaube hartnäckig. Das Blöde, Kasperek behauptete, einen Löffel geschluckt zu haben, gefunden wurde nichts. Das hielt unsere Mörderin aber nicht davon ab, weiterhin zu behaupten, dass der Löffel noch nach wie vor in ihr drinnen sei. Später hat sie behauptet, dass sie eine Stricknadel verschluckt hat. Tatsächlich dürfte sie die Nadel in einem unbeobachteten Moment einfach aus dem Fenster geworfen haben. Warum ihr euch jetzt fragt, warum man Gefangenen Stricknadeln in die Hand gibt, ich weiß es auch nicht. Bitte, also ich habe mir schon lange abgewöhnt, Sicherheitsmaßnahmen in alten Gefängnissen zu hinterfragen. Das ist wirklich absurd teilweise. Ja, Kasperek wird dennoch zur Abklärung ins Inquisitenspital gebracht. Also der Teil des Fluchtplanes hat also funktioniert. Jetzt geht ihr genialer Plan in Phase 2. Sie muss jetzt nur noch eine Krankenschwester überfallen, diese zum Schweigen bringen, erwürgen bietet sich vielleicht an, ihre Kleidung schnappen und dann kann sie ungehindert nach draußen spazieren. Naja, und so ruft sie die Schwester Judith unter dem Vorwand, sie soll ihr dringend ihre Tropfen für ihr Herz bringen. Als die Schwester auf dem Gang ist, will Kasperek schon auf sie losgehen. Doch eine Mitgefangene, die eigentlich bei der Flucht helfen sollte, die bekam kalte Füße und warnte die Schwester. Tja, weil sie eine Metallschluckerin war, wie das damals genannt wurde, ja und weil sie Mordpläne gegenüber dem Krankenhauspersonal hegte, wurde Kasperek kurzerhand in eine Zwangsjacke gesteckt. In der durfte sie dann den Rest ihrer Untersuchungshaft verbringen. Der Prozess. Über ein halbes Jahr lang saß sie so im Gefängnis. Hey, immerhin hat sie ihre erste Haftstrafe, die sie nie angetreten hat, hier schon abgesessen. Na, wenn das kein Bonus ist. Im Mai 1917 begann der Prozess. Raubmord, Brandlegung, Raubdiebstahl und Betrug wurden ihr vorgeworfen. Die letzten 3 Verbrechen wurden ihr mehrfach zur Last gelegt. Insgesamt wurden ihr 16 Einzelfälle zugeordnet. Zu den allermeisten davon bekannte sie sich sogar schuldig. Natürlich war der Mord an der alten Frau Wurisch von dem größten Interesse. Kasperek bestritt ihre Mordabsicht. Sie schilderte ihre Version der Ereignisse in der Wohnung von Marie Wurisch. Sie gab an, das Spitzentuch der Frau fest um den Hals gezogen zu haben, weil sie wusste, dass sie nicht ungesehen entkommen konnte. Sie wollte die alte Wurisch betäuben oder fassungslos machen, was immer das heißen soll, damit sie unerkannt entkommen konnte. Tja, nur blöderweise war die Frau Wurisch am Ende tot, wie wir wissen. Die Angeklagte gab zu, die Leiche von Frau Wurisch und eine Ecke des Federbettes angezündet zu haben, weil sie in großer Anregung war und befürchtete, entdeckt zu werden. Sie wurde mit der Aussage konfrontiert, dass die Strangulierung sehr kräftig vorgenommen wurde. Ihre Antwort? Ich wusste in meiner Aufregung nicht recht, was ich tat. Das ist eine schöne Rechtfertigung. Kasparek war nach Wurischs Tod mehrfach in die Wohnung zurückgekehrt. Einmal wollte sie nachschauen, ob die alte Frau noch atmete, naja, was natürlich nicht der Fall war. Daraufhin bekam sie Panik, ging nochmal aus der Wohnung, holte schnell Spiritus und kehrte zurück, um sie anzuzünden. Die psychiatrischen Sachverständigen, ja, kein Prozess in Österreich kommt ohne sie aus, erstatteten ihr Gutachten. Sie fanden keine erblichen Belastungen, super, und eine gesunde Konstitution, also abgesehen von den Folgen der Scharlacherkrankung. Sie bescheinigten Kasparek hohe Intelligenz und rasche Auffassungsgabe, aber auch einen unverkennbaren Hang zu Diebereien. Also ihr seid die größten Genies, ihr psychiatrischen Sachverständigen. Die steht wegen 16 Anklagepunkten, die meisten davon Diebstähle, vor Gericht und ihr diagnostiziert ihr einen Hang zu Diebereien. Wirklich genial. Wie seid ihr da noch drauf gekommen? Und sie bekommt auch noch eine verbrecherische Veranlagung diagnostiziert. Wirklich, so eine Mörderin. Komisch, die hat also eine verbrecherische Veranlagung. Na, eigenartig, wirklich. Sie sei jedoch nicht krankhaft oder geistig minderwertig. Na, immerhin. Kasparek rechtfertigte sich damit, dass sie aus Not gehandelt hat. Sie wollte doch nur ihrem Kind und ihrem Mann ein schönes Zuhause bieten. Ja, blöderweise konnte ihr aber vom Gericht nachgewiesen werden, dass sie das erbeutete Geld hauptsächlich für sich selbst ausgegeben hat. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Die Illustrierte Kronenzeitung schreibt: Todesurteil über die Frauenwürgerin. Mit einer Sensation hat die Affäre wenigstens vorläufig ihr Ende gefunden. Der Gerichtshof hat sich an den milderen Strafantrag des Staatsanwaltes nicht gehalten. Der Staatsanwaltschaft hat tatsächlich nicht die Todesstrafe, sondern nur lebenslange Haft gefordert. Er hat vielmehr unbewusst dem Wunsche der Bevölkerung nachkommend Leopoldine Kasparek zum Tode durch den Strang verurteilt. Am wenigsten überrascht durch das Urteil zeigte sich die Kasparek selbst. Sie zuckte nicht mit der Wimper, als der unerwartete Spruch gefällt wurde. Sie hörte die kluge Urteilsbegründung des Gerichtspräsidenten ganz gleichgültig an, während ein Murmeln der Überraschung, vielleicht auch der Befriedigung, durch die Reihen der Zuhörer ging. Leopoldine Kasparek wurde später vom Kaiser begnadigt und das Todesurteil in eine lebenslängliche Kerkerstrafe umgewandelt. Klugschiss zum Schluss. Der Hausdienermarkt. Stellt euch vor, dass Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts eine Stadt im Aufbruch voller Prunk und Gloria. Aber hinter den glänzenden Fassaden in den geschäftigen Vorstädten, da lebte und arbeitete eine immense Zahl von Menschen im Schatten. Rund 40.000 Dienstboten. Das war keine kleine Randerscheinung, meine Damen und Herren, das waren satte 15% der gesamten Bevölkerung damals. Ja, der Anteil stieg, immer mehr Hauspersonal war gefragt und in den 1820er Jahren, da war fast die Hälfte der Wohnbevölkerung in Wien Hauspersonal. Gleichzeitig stand man in der Stadt vor einem paradoxen Problem. Es gab einen massiven Dienstbotenmangel. Um hier Abhilfe zu schaffen, versuchte man die Arbeitsvermittlung zu zentralisieren. Doch das Grundproblem blieb. Die Arbeits- und Lohnbedingungen waren oft katastrophal. Soziale Absicherung, Fehlanzeige. Es gab lediglich einige wenige private karitative Einrichtungen, Lichtblicke in einer ansonsten düsteren Realität. Denken wir etwa an Laurenz Hies, der bereits im 18. Jahrhundert ein Armenversorgungshaus speziell für weibliche Dienstboten stiftete. Dann kam die große Eingemeindung der Vororte Ende des 19. Jahrhunderts. Plötzlich lebten noch mehr Menschen aus den ärmeren Schichten in Wien. Menschen, die zuvor in den industrialisierten Gebieten außerhalb der Stadtmauern gewohnt hatten. Das hatte Auswirkungen auf das Verhältnis der Dienstboten zur Gesamtbevölkerung. Obwohl die absolute Zahl der Hausangestellten sogar anstieg, sank ihr prozentualer Anteil deutlich. Aber im Jahr 1910 lebten immer noch 101.000 Dienstboten in der Stadt. Ja, und dieser Dienstbotenberuf, der war früher ein Männerberuf und der hat sich aber zu dieser Zeit schon zu einem Frauenberuf gewandelt. Das waren eben diese Hausmädchen und Köchinnen. Nur die reichsten Haushalte konnten es sich leisten, verschiedene Pflichten auf spezialisierte Angestellte zu verteilen und diese durch weiteres Personal zu unterstützen. Im bürgerlichen Mittelstand hingegen dominierte das Mädchen für alles, ja oft schlecht bezahlt und für alle anfallenden Arbeiten zuständig. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdiente solch eine Allrounderin etwa 7 Gulden im Monat, das sind etwa 120 Euro. Köchinnen oder Stubenmädchen, die waren schon ein bisschen spezialisierter, die stiegen mit 12 bis 15 Gulden deutlich besser aus. Diese Ungerechtigkeiten, die prekären Arbeitsbedingungen, naja, lange Arbeitszeiten, kaum Freizeit, geringe Löhne und schwere körperliche Arbeit, ja, die blieben lange Zeit im Verborgenen der privaten Haushalte. Doch im 19. Jahrhundert entwickelte sich die sogenannte Dienstbotenfrage zu einem zentralen Anliegen der aufkeimenden Frauenbewegung. Die Presse, allen voran die sozialdemokratische Arbeiterzeitung, prangerte die Missstände öffentlich an. Das religiös geprägte Schrifttum der Zeit hingegen verharrte oft in patriarchalen Denkmustern und interpretierte die Arbeit der Dienstboten gar als eine Art Gottesdienst, was eine unbeschränkte Arbeitsverpflichtung zu rechtfertigen schien. Das ist immer gut, wenn ich argumentativ am Ende bin, sage ich einfach, aber es ist Gottes Wille. Ja? Da habe ich dann immer recht. Blöd wurde es für die Hausmädchen immer dann, wenn sie krank wurden. Dienstboten wurden oft fristlos entlassen, wenn sie nicht voll arbeitsfähig waren. Wer ins Spital gehen musste, naja, der wurde sofort gekündigt. Und wer schwanger wurde, ja, der bekam die Koffer vor die Tür gestellt. Und auch wer einfach zu alt wurde und nicht mehr so arbeiten konnte, ja, der wurde auch auf die Straße gesetzt. Es gab zwar ab 1865 die Wiener Dienstbotenkrankenkasse, aber auch die brachte kaum wirkliche Abhilfe. Ende des 19. Jahrhunderts stellten Dienstboten in den städtischen Versorgungshäusern, also in den Armenhäusern, rund 14% der Bewohner, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung damals nur mehr halb so groß war. Die Bemühungen privater und politischer Initiativen, das Hauspersonal in die staatlichen Sozialversicherungen zu integrieren, scheiterten. Lediglich kirchliche, private und städtische Unterstützungskassen boten so eine notdürftige Hilfe. Erst mit der neuen Dienstordnung für das Hauspersonal von 1911 tat sich ein erster zaghafter Schritt. Da wurde zum Beispiel das Züchtigungsrecht abgeschafft, also man durfte seine Dienstboten und Dienstmädchen nicht mehr nach Lust und Laune einfach verprügeln. Ein wirklich modernes Arbeitsrecht für Hausangestellte gab es erst nach dem Zusammenbruch der Monarchie mit dem Hausgehilfengesetz von 1920 und dessen Novelle 1926. Zudem wurde auf Betreiben der Sozialdemokratie eine spezielle Steuer für Hauspersonal eingeführt. In den Folgejahren wurden die Dienstboten endlich in die Krankenversicherung einbezogen und eine allgemeine Altersvorsorge eingeführt. Zu dieser Zeit war der Job des Dienstboten oder der Dienstmagde aber ohnehin nicht mehr so gefragt. Die Zahl der Hausgehilfen in Wien sank weiter, insbesondere in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, Anfang der 1930er Jahre. Da war dieser Berufszweig schon nahezu bedeutungslos. Ja, und das war sie, die 90. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind völlig kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf eine super geheime Extra-Folge. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von unserer Mörderin. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen, vielen Dank an Ingrid, Walter, Andreas, Raffaela, Rebecca, Sandra, Aglaia, Lucia, Monika, Sibylle, Dagmar, Lars, Bernd, Christoph, Thomas, Miriam, Annette, Ingrid, Alice, Ulrike, Katrin und Stefan, die diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das bitte auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, tun. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady oder per E-Mail an mösterreichpodcast@gmail.com. Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Also nicht wirklich, es ist ein Standbild, es ist ein Podcast. YouTube versucht eine Podcast-Plattform zu sein und die Leute auf YouTube verstehen es aber nicht, die beschweren sich dann immer, dass es kein Video dazu gibt, weil andere machen, geben sich viel mehr Mühe, weil die machen ja ein Video draus und ich rede nur deppert, was bin ich eigentlich für ein fauler Hund? Ja, es ist ein Podcast und YouTube hostet jetzt Podcast neben Videos und es ist ein kompletter Clusterfuck und ich könnte mich den ganzen Tag über YouTube aufregen. So, ich bin schon wieder still. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei High Tech rein. Also High-Tech, Rufzeichen geschrieben, also so wie Hallo Technologie. Voll lustig. Das ist ein neues Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir, in dem wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Garantiert ohne Techno-Mambo-Jumbo und leicht verständlich, aber auch die Nerds unter euch können sicher auch noch was Neues lernen. Hightech gibt's überall, wo ihr die besten Podcasts findet. Naja, und die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Am besten ihr schaut's auf mörderisch.simplecast.com vorbei, dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter MOE Podcast folgen. Da gibt es dann auch noch Zusatzmaterial zu den Fällen, aber meistens poste ich einfach nur cute Fotos von meinen Katzen. Und jetzt möchte ich mich von euch mit einem Schüttelreim verabschieden, den ich dieser Tage lernen durfte. Dem Mutigen bangt nur selten, doch warum graut mir vor St. Pölten? Danke fürs Zuhören, Bussi und Baba.